wünsche allen einen gesegneten Sabbat. Es ist für mich schon das zweite Mal, dass ich hier sein darf. Und meine Frau und ich, ja, wir freuen uns, doch eine so volle Gemeinde zu sehen. So viele Gesichter. Und das ein oder andere Gesicht kommt mir bereits bekannt vor. Wir haben hier im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8, das Fundament unseres Glaubens. Gott ist die Liebe. Alles, was wir glauben, alles, worauf unser Glaube beruht, hat eigentlich seinen Ursprung hier. Und ich möchte euch gerne fragen, glaubt ihr das? Wer von euch glaubt, dass Gott die Liebe ist? Gibt's hier jemanden? Wunderbar. Wer von euch glaubt, dass Gott uns alle liebt? Wer glaubt das? Okay. Kannst du auch sagen, dass Gott dich liebt? Wer kann hier sagen, Gott liebt mich? Wunderbar. Aber ich möchte euch gerne fragen, liebt denn Gott? Gott liebt alle Menschen, das haben wir festgestellt, da sind wir uns einig. Ich glaube das auch. Sein Wort sagt das uns sehr klar. Aber ich möchte euch gerne fragen, liebt denn Gott auch alles an uns Menschen, uns ganz und gar? Wer würde ja sagen? Okay, ich sehe ein paar Hände. Liebt Gott es, wenn ich lüge? Liebt Gott es, wenn ich heuchle? Liebt Gott es, wenn ich stehle? Das nicht. Der Titel dieser Predigt lautet, ein neues Herz, Gottes Nachtsichtgerät. Wir kommen noch darauf, was es bedeutet. Wir wollen uns ein paar Eigenschaften Gottes anschauen und werden dann in dieser Predigt diese Frage beantworten, ob Gott wirklich alles an uns liebt. In Jesaja 57, Vers 15 steht, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, und dessen Namen der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Die Bibel sagt uns, dass Gott in der Ewigkeit wohnt. Ich möchte euch gerne fragen, was umfasst oder umschließt die Ewigkeit? Was umfasst sie? Die Gegenwart, oder? Ist die Gegenwart in der Ewigkeit enthalten? Okay. Wie ist es mit der Zukunft? Auch die Zukunft. Wie ist es mit der Vergangenheit? Auch die Vergangenheit. Nun, für uns Menschen, wir haben einen Blick, wir können auf die Vergangenheit unseres Lebens. Manche von uns sind vielleicht schon mit 60, 70, 80 Jahren gesegnet worden. Und wir können in der Gegenwart sein, aber wir wissen nicht, was in der Zukunft sein wird. Meine Frau und ich, wir sind mit dem Auto hierher gekommen und wir haben schon Pläne gemacht, wo es dann weitergeht nach dem Gottesdienst. Wir treffen uns mit Geschwistern, wir essen zusammen und heute Nachmittag geht es zum Singen im Altersheim. Ich bin nicht sicher, ob ich mitsingen werde, ich bin kein großer Sänger, aber wir haben schon mal unsere Pläne gemacht. Aber wir wissen nicht, ob wir dort, wo wir hinwollen, auch ankommen werden. Wir kennen die Ewigkeit nicht. Und seht ihr, Gott kennt aber die Ewigkeit. Deswegen kann er auch uns Prophetie geben. Deswegen sind über 25% der Bibel prophetischen Inhalts, weil Gott die Zukunft kennt. Er ist auch in der Zukunft. Und für uns ist das schwierig zu begreifen. Gott ist in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Deswegen weiß er alles. Er weiß, wo wir herkommen, wo wir sind und wohin wir gehen. Und deswegen ist es so wunderbar, dass wir ihm vertrauen können, denn er kennt alles. Gott wohnt also in der Ewigkeit. Der zweite Punkt, den wir uns anschauen können, ist in 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Hier steht, aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr sieht das Herz an. Stimmt dir diese Aussage zu? Wer stimmt diese Aussage zu? Absolut. Ich weiß nicht, was im Herzen eines anderen vorgeht. Ich kann äußere Dinge von der Person sehen, aber ich weiß nicht, aus welchem Motiv die Person es tut, oder? Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber Gott sieht das Herz des Menschen an. Wir sehen in Römer, Kapitel 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, wir haben bereits einige Eigenschaften Gottes entdeckt. Erstens, er wohnt in der Ewigkeit, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der weitere Punkt ist, er sieht das Herz an. Er kann also nicht nur in die Zukunft schauen, sondern er kann auch in das Herz hineinschauen. Und er liebt uns. Wunderbare Eigenschaft. Darüber hinaus ist es aber so, dass wir im Römer Kapitel 12, Vers 9 lesen, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Das heißt, wir haben hier Paulus, der unter der Inspiration des Heiligen Geistes uns sagt, wir sollen das Böse hassen, aber am Guten festhalten. Zurück zu unserer Anfangsfrage. Liebt Gott alles an mir? Lass uns weitergehen. In Lukas, Kapitel 14, Vers 26, haben wir einen interessanten Vers. Lukas, Kapitel 14, Vers 26. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Moment mal. Ist denn nicht Gott Liebe und will er nicht, dass wir die Mitmenschen lieben? Möchte Gott denn nicht, dass wir die Eltern ehren? Wie können wir das verstehen? Wie können wir das verstehen? Hat uns Gott nicht geboten, dass wir die Menschen lieben sollen? Wer von euch glaubt, dass wir unsere Nächsten lieben sollen? Okay, ich sehe einige Hände, in Ordnung. Aber sollen wir sie dann nicht doch hassen, laut diesem Vers? Schaut, das Gebot sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, der Vergleich zu unserer Liebe zu Gott sollte wie Hass sein unserem Nächsten gegenüber. Wie können wir das praktisch machen? Wenn Gott zu mir sagt, du sollst nicht stehlen, dann möchte ich aus Liebe zu Gott sagen, okay, ich möchte nicht stehlen. Wenn aber meine Frau mir sagen würde, komm, das kannst du ja noch mitnehmen, wir brauchen es, sage ich, nein, ich liebe Gott mehr als dich. Ich werde nicht danach handeln, was du mir sagst. Macht das Sinn? Das heißt, wenn also Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern uns zu etwas Bösem verleiten, dann sollen wir sagen, nein, 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 ich liebe Gott mehr als meine Nächsten. Das erklärt den nächsten Vers in Römer Kapitel 9, Vers 13. Ich weiß nicht, ob ihr jemals euch Gedanken gemacht habt über diesen Vers. Wir wissen, Gott ist die Liebe, aber hier steht in Römer Kapitel 9, Vers 13, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich, was steht da? Gehasst. Wie erklären wir diesen Vers? Vielleicht sollten wir zurückdenken und uns fragen, wer war Jakob? Wer kann sich an die Geschichte von Jakob erinnern? Alle? Okay, wunderbar. Nicht alle wollen die Hand heben, aber einige können sich erinnern. Wer kann sich an Esau erinnern? Ist Esau ein Begriff? Esau war der Erstgeborene, hat aber den Segen Gottes verachtet. Ihm war sein Bauch wichtiger als Gottes Segen. Richtig? Und Jakob hat sich das... hat ihn betrogen. Er hat es sich zu eigen gemacht. Wie ging dann die Geschichte von Jakob weiter? Er ist geflohen, richtig, hat seine Frau kennengelernt, hat gearbeitet für sie, ist reich geworden und ist dann irgendwann mal nach Hause gekommen. Könnt ihr euch erinnern? Und dort hat er diesen großen Konflikt, wo er mit Gott gerungen hat. Könnt ihr euch erinnern? Welchen Namen hat er danach bekommen, nach diesem Ringen mit Gott? Ja? Israel. Sehr gut. Lesen wir irgendwo, dass Esau einen anderen Namen bekommen hat in der Bibel? Habt ihr schon jeweils gelesen? Für was steht denn der Name in der Bibel? Was repräsentiert ein Name? Der Name steht im Zusammenhang mit einer Charakterveränderung, mit einer Erfahrung mit Gott. Wir sehen das bei Abraham, bei Sarah. Wir sehen das bei Saulus, der später zu Paulus wurde. Am Anfang hatte er Hass in seinem Herzen und dann hat er Gott gedient und war ein Diener Gottes. Erfüllt von seinem Heiligen Geist. Und wir sehen, dass bei Jakob ebenfalls eine Bekehrung stattgefunden hat. Von Esau lesen wir davon nicht. Wenn wir jetzt also beide Verse betrachten, dass die Liebe zu Gott im Vergleich zur Liebe zu meinem Nächsten, die Differenz, wenn man so will, wie Hass sein soll. Die Liebe zu Gott soll viel höher sein als die Liebe zu meinem Nächsten. Können wir davon ableiten, dass Gott Esau als eines seiner Kinder geliebt hat, aber nicht das, was Esau getan hat? Auf der anderen Seite Jakob geliebt hat, weil er eines seiner Kinder war, ein Sünder, ein Betrüger, aber sich bekehrt hat und Gott sich auch an seinen Taten erfreut hat. Macht das Sinn? Kennt ihr Eltern es? Ich habe keine Kinder, meine Frau und ich, wir haben noch keine Kinder, aber ein Kind hat sich falsch verhalten. Also ich gehe davon aus, ich habe das schon mitbekommen, obwohl ich keine habe, dass Kinder sich auch mal falsch verhalten können. Ist das korrekt oder ist es nur ein falscher Eindruck? Okay, ich merke, ihr stimmt mir zu. Aber hasst ihr dann das Kind automatisch? Welches von den Eltern würde sagen, ich liebe mein Kind immer noch, auch wenn es die Wand mit der blauen Farbe angemalt hat, was ich nicht wollte? Liebt ihr das Kind immer noch? Kinder, ihr solltet euch die Hände eurer Eltern anschauen. Die lieben euch, auch wenn ihr was Falsches gemacht habt. Aber wer von euch liebt denn auf der schönen weißen Wohnzimmerwand die blauen Händeabdrücke und vielleicht noch auf den Teppich? Wer von euch liebt das? Das liebt niemand, oder? Die Tat mögen wir nicht. Aber das Kind lieben wir trotzdem, oder? Absolut. Seht ihr? Bei Gott ist es auch so. Er liebt jeden Menschen. Er liebt jeden Menschen, egal wie tief er in Sünden gefallen ist. Aber er hasst die Sünde. Er liebt den Sünder, den Menschen. Aber er hasst die Sünde. Und seht ihr? Vielleicht habt ihr einen Vergleich. Vielleicht haben manche von euch mehrere Kinder. Oder ein Kind, das sich manchmal schlecht benimmt, manchmal gut und artig ist. Dann erfreut man sich doch, wenn das Kind artig ist, oder? Oder nicht? Dann ist die Liebe weniger getrübt oder betrübt, oder? Ist es korrekt? Ich frage mich, wie ist es mit meinem Leben? Ich weiß, dass Gott mich liebt und wir haben die Hand gehoben. Wir glauben, dass Gott uns liebt. Aber liebt Gott immer unsere Taten? Möchte ich einladen, dass wir weiterlesen. In Lukas Kapitel 6, die Verse 27 bis 36. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, bitte auch die andere da. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch nicht das Hemd. Gib aber jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Es hört sich fast schon nach einer utopischen Beschreibung, oder? Fast. Aber wenn Jesus sagt, dass wir das tun sollen, dann, es gibt ein wunderbares Zitat, es heißt, God's biddings are his enablings. Das, was Gott von uns fordert, dazu befähigt er uns auch. Er gibt uns die Kraft. Aber stellt euch eine Welt vor, in der die Menschen das tun würden. Stellt euch eine Gemeinde vor, in der wir das tun würden. Unsere Feinde lieben. Für die beten, ja, die schwierig sind. In der Sabbatschulbetrachtung haben wir über eine Kollegin gesprochen oder wurde erwähnt, die nicht ganz einfach ist. Aber was für eine Welt wäre es, wenn wir auch für diese Menschen beten? Es geht weiter, Vers 32. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Und dann kommt der Satz. Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Die Bibel beschreibt uns, dass der natürliche Mensch freundlich und liebevoll zu denen ist, die auch freundlich zu ihm sind. Aber es ist viel schwieriger, liebevoll zu jemandem zu sein, der eben nicht freundlich und liebevoll zu mir ist. Geht es nur mir so? Oder kennt ihr das? Kennt ihr das, dass manche Menschen schwierig zu lieben sind? Kennt ihr das? Lass uns weiterlesen. Verse 27, ja, bis, wir lesen Vers 33. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Das heißt, die Bibel sagt uns, Jesus sagt uns, wenn wir uns Christen nennen, dann ist es notwendig, dass wir das Leben Christi ausleben. Nicht aussprechen, das ist, hat auch seinen Teil und seinen Ort und seinen Platz, aber dass wir es ausleben. Denn auch die Sünder tun dasselbe. Vers 34. Und wenn ihr denen leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vers 35. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich persönlich glaube, dass das, was wir hier gerade gelesen haben, für den natürlichen Menschen unmöglich ist. Natürlicherweise können wir das gar nicht. Es ist uns unmöglich. Ich stelle es in meinem Leben fest. Wir haben heute gebetet und ich bin so dankbar, der Bruder hat darum gebetet, dass der Heilige Geist hier sein möge. Wenn der Heilige Geist nicht unsere Herzen erfüllt, wird es uns an der Frucht des Geistes, die zuerst genannt wurde, die Liebe, wird es uns mangeln. Und seht ihr, häufig ist es so, dass wir eben, wenn wir Menschen betrachten, dass unser Blick verschwommen ist. Diejenigen, die eine Brille haben, so wie ich, wenn ich die Brille abnehme, dann sehe ich sehr vieles verschwommen. Aber erst, wenn ich die Brille aufsetze, habe ich einen klaren Blick, da kann ich die Person viel besser erkennen. Und seht ihr, durch die Sünde ist auch unser Blick auf unsere Mitmenschen getrübt. Wenn wir unsere Mitmenschen betrachten, dann denken wir, ah, der war unfreundlich zu mir, den meine ich heute lieber. Oder, ah, der hat dies und das gemacht. Aber es ist der Heilige Geist, der uns einen neuen Blick auf den Menschen gibt. Und nur durch ihn können wir den Nächsten lieben. Ich möchte euch gerne einladen, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich möchte euch gerne fragen, was seht ihr auf diesem Bild? Ein bisschen lauter, ich kann nicht jeden hören. Beine, wir sehen Beine, die gehören wahrscheinlich zu einem Menschen. Okay, was seht ihr sonst noch? Dunkelheit. Viel Dunkelheit, dankeschön. Ein Lenkrad, okay, wir befinden uns sehr wahrscheinlich in einem Auto. Mhm. Was noch? Ein Mensch, was, Bäume habe ich glaube ich gehört. Bäume, sehr gut, wie viele Bäume siehst du? Fünf, habe ich die verstanden? Sag fünf, sieht irgendjemand mehr Bäume? Nein? Fünf Bäume, ein Mensch, so ein halber Mensch. Ja? Sieben Bäume. Ich habe jemanden, der kann noch ein bisschen besser. Ich würde wahrscheinlich noch weniger sehen. Meine Brille ist nicht sehr stark. Aber jetzt achtet mal darauf. Wie viele Bäume seht ihr jetzt? Wie viele Bäume seht ihr jetzt? Elf Bäume? Ich habe es mal am Computer genau gezählt. Es sind circa 20 Bäume. Wie viele Menschen seht ihr? Ha, plötzlich sind zwei da. Seht ihr auf dem Bild weiter oben, sieht man sie nicht? Oder den Menschen kaum? Aber hier in diesem Nachtsichtgerät, durch dieses Nachtsichtgerät kann man durch die Dunkelheit hindurchschauen. Und seht ihr? Gott möchte uns einen neuen Blick geben. Er will uns ein neues Herz schenken. ein Herz, einen Blick, der durch die Dunkelheit der Sünde, durch die Dunkelheit der Selbstsucht hindurchschauen kann, sodass wir unseren Nächsten trotzdem lieben können, auch wenn er sich schlecht verhält. Ich persönlich bin sehr dankbar, weil Gott mir gezeigt hat, mir geholfen hat, Menschen zu lieben, indem er es mir aufs Herz gelegt hat, den Menschen von seinen Taten zu trennen. Gott liebt jeden Menschen. Und sein Ziel war es, dass jeder Mensch in Vollkommenheit aufwächst, wie Adam es war, vollkommen geschaffen. Aber durch die Tat ist etwas passiert, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Er ist einen Weg gegangen, den Gott nicht liebt. Gott liebt immer noch den Sünder. Aber er hasst die Taten, er hasst die Sünde. Und seht ihr, was wir machen, ist häufig, wir nehmen den Menschen, wir nehmen seine Taten, wir vermischen sie und sagen, aha, der ist nicht so freundlich zu mir. Den mag ich nicht. Neben dem werde ich nicht in der Gemeinde sitzen. Und den grüße ich auch nicht. Ein anderer, der ist immer freundlich, der gibt mir immer nur so eine feste Umarmung. Aber den mag ich natürlich. Neben dem will ich in der Gemeinde sitzen. Mit dem will ich am liebsten reden. Aber schaut mal, wenn Gott so mit uns umgehen würde, ist die Frage, mit wem würde er überhaupt noch Kontakt haben? Was Gott macht ist, er kann die Tat vom Menschen lösen und den Sünder, den undankbaren Sünder immer noch lieben, aber die Taten hassen. Er hat es, und er kann es auch, weil er, wie wir festgestellt haben, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft wohnt. Er wohnt in der Ewigkeit. Er sieht schon, was aus den Menschen passieren wird. Ich möchte euch gerne fragen, wenn ihr wüsstet, dass ein Bruder oder eine Schwester, mit der ihr Schwierigkeiten habt, wenn ihr wüsstet, eines Tages kommt er und wird sich entschuldigen. Eines Tages wird er sich bekehren. Eines Tages wird er ein Leben leben, das auch für die anderen ein Segen ist. Würde es eure Einstellung der Person gegenüber verändern? Wenn ihr wüsstet, morgen ist der Tag, da bekehrt sich die Person. Würde sich eure Einstellung ihr gegenüber verändern? Vielleicht wären wir ein bisschen gutmütiger mit unseren Geschwistern. Aber das Problem ist eben, dass wir diesen Blick nicht haben. Wir können nicht in die Zukunft hineinsehen. Und weil wir den Menschen mit seinen Taten verbinden, fällt es uns so schwer, unsere Nächsten zu lieben. Und was Gott möchte, ist, uns ein neues Herz, einen neuen Blick zu geben, wo wir die Tat vom Menschen lösen und sagen, dass du unfreundlich bist, naja, das mag ich immer noch nicht. Aber ich liebe dich trotzdem. Dafür, weil du ein Kind Gottes bist, dafür, wie Gott dich geschaffen hat und was noch aus dir werden kann. Ich bete für dich. Im Glauben sehe ich in die Zukunft, dass eines Tages eine Bekehrung stattfinden wird. Denke, dass sich dann unser zwischenmenschliches Leben verändern würde? Wenn wir diesen Blick hätten, wenn wir die Taten unseres Nächsten von ihm selbst trennen könnten, denkt ihr, es würde sich verändern, wie wir mit den anderen umgehen? Ob sie Kollegen sind, ob sie Familie sind, ob sie Geschwister in der Gemeinde sind? Diesen Blick will uns Gott geben. Und für mich war es wichtig, dafür zu beten. Jeden Tag bitte ich, dass Gott mir Liebe schenkt. Und ich bete, dass Gott mir hilft, die Taten von meinen Mitmenschen zu trennen. Ich bete, dass Gott mir hilft, ich versuche meinen Blick auf etwas Positives im Menschen zu richten. Und sagen, lieber Gott, siehst du, da ist noch etwas Positives übrig geblieben in diesen Menschen. Und es ist noch Hoffnung, dass du eines Tages etwas aus diesen Menschen machen kannst. Wie wunderbar. Könntest du die Talente dieses Menschen noch für dich einsetzen, wenn er sich eins bekehrt? Ich möchte für diese Menschen beten. Wisst ihr, dann verändert sich unsere Betrachtungsweise der Menschen um uns herum. Und seht ihr, wir haben in der Bibel auch dieses Versprechen. Wir müssen nicht nur darauf hoffen, sondern wir haben eine Verheißung. In Ezekiel Kapitel 11, die Verse 19 bis 21 lesen wir, und ich will ihnen ein anderes Herz geben, einen anderen Blick, ein anderes Empfindungsvermögen, andere Gefühle, nicht mehr Hass und Abneigung, sondern Liebe und Annahme. Nicht weil die Menschen so freundlich zu uns sind, sondern trotzdem. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Und will das steinerne Herz, das kalte, das unfreundliche, das harte Herz, aus ihrem Leibe und herausnehmen, wegnehmen und aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz, ein weiches Herz, das nach dem Puls Gottes schlägt. So denkt, wie Gott denkt. Den Sünder liebt, aber die Sünde hasst. Ist das dein Wunsch? Möchtest du so ein Herz haben? Und hier steht weiter, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Seht ihr, Jesus hat gesagt, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Aber wir können es nicht. Wir können es nicht. Und Gott weiß das. Und deshalb hat er ja auch gesagt, ich will dir ein neues Herz geben, eine neue Gesinnung. Wenn du es willst. Ich mache das nicht, weil du in die Gemeinde kommst und vielleicht vielen gläubigen Menschen die Hand drückst und dadurch etwas auf dich abfährt. Nein, 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 so funktioniert es nicht. Wenn du es für dich persönlich möchtest. Schaut, Gott will uns ein neues Herz geben. Das Herz steht für Gedanken, Gefühle. Und das Spannende ist, dass in 5. Mose Kapitel 15, Vers 26 steht, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich frage mich, wer von euch würde sich einfach so aus reinem Interesse sich eine Herzoperation unterziehen? Wer von euch würde es gerne mal ausprobieren? Sagen, ich möchte gerne wissen, wie das ist, eine Herz-OP. Ich sehe keine einzige Hand. Okay, einige schütteln sogar den Kopf, ich auch nicht. Ich würde es nicht wollen. Denn wisst ihr, was entsteht, was übrig bleiben kann, ich weiß nicht, ob man es von da hinten sieht, ist eine Narbe. Eine üble Narbe kann zurückbleiben. Wir können Gott dankbar sein, dass es heute, wenn Menschen ein neues Herz brauchen oder einen Herzschritt machen, dass wir diese Technologie haben. Aber keine von uns würde einfach nur aus Interesse sagen, okay. Stellt euch vor, ihr geht zum Arzt. Stell dir vor, du gehst zum Arzt und er sagt, eindeutig, du brauchst ein neues Herz. Was würdest du machen? Würdest du sofort sagen, okay, wann ist der nächste Termin? Geht's morgen? Was würdest du machen?
Erstmal überlegen. Erstmal verdauen die
Nachricht. Überlegen, sehr gut. Und dann? Was noch? Dann eine Entscheidung treffen. Aber würdest du vielleicht noch eine zweite Meinung einholen? Oder? Ich lasse mich doch nicht am Herzen operieren, einfach nur so, weil ein Arzt, der kann doch einen Fehler machen. Ich gehe doch zum zweiten, vielleicht sogar zum dritten. Und seht ihr, Gott hat uns viele, wie soll ich sagen, viele Propheten gegeben. Wenn wir die Bibel lesen von Jesaja, Jeremia, wenn wir Paulus, Petrus uns anschauen, der uns zeigt, dass unsere Denkweise, dass unser Herz krank ist. Dass wir ein neues Herz brauchen. Aber das Wunderbare ist, Gott sagt nicht, ich werde einen Engel schicken und der wird dir ein neues Herz geben. Stellt euch vor, ihr liegt auf dem OP-Tisch, ihr habt euch einverstanden erklärt, ihr habt mehrere Leute gefragt, es liegt ihr auf dem OP-Tisch und man gibt euch schon für die Narkose und dann sagt man, ach übrigens, wir haben Praktikanten heute, die sind bereits im vierten Semester Medizinstudium. Die würden es gerne mal ausprobieren. Ist es für Sie in Ordnung, wenn Sie an Ihnen das ausprobieren? Was würdet ihr machen? Nein, oder? Ach, bloß nicht. Der Chefarzt soll es machen, oder nicht? Absolut. Und seht ihr, bei Gott ist es genauso. Er sagt, ich schicke keinen Laien. Ich schicke keinen Menschen. Ich schicke keinen Engel. Ich selber werde dir ein neues Herz geben. Aber nur, wenn du es möchtest. Wir haben einen Arzt eingeladen gehabt, einen Unfall-OP-Arzt, Dr. Tim Riesenberger. Und er hat gesagt, wenn er an jemandem, und er bekommt schwere Fälle, Menschen mit Schussverletzungen und was da nicht alles. Und er sagt, wenn er dabei ist, einen Menschen, ich muss fast schon sagen, zusammen zu flicken, ja, Blutung zu stoppen und was auch immer. Wenn der Mensch sagt, halt, ich möchte nicht, auch wenn er weiß, dass dieser Mensch sterben wird, muss er aufhören. Als Arzt darf er ihn nicht behandeln, ohne das Einverständnis dieses Menschen. Die Frage ist, hast du Gott schon dein Einverständnis gegeben? Siehst du überhaupt deine Not für ein neues Herz? Oder denkst du, naja gut, so im Durchschnitt bin ich vielleicht sogar ein bisschen drüber, was in der Gemeinde angeht. Und da draußen in der Welt, ich rauche nicht, ich trinke nicht oder nicht allzu viel. So schlecht bin ich ja nicht. Aber seht ihr, die Bibel sagt uns, ich glaube, es ist der Korintherbrief, der sagt, dass es töricht ist. Wir haben es in der Bibelbetrachtung heute Morgen gesehen. Wir sollen es nicht mit Menschen vergleichen. Aber die Bibel sagt, es ist töricht. Modern Deutsch, dumm. Verzeiht mir bitte, ich will niemanden angreifen. Aber es ist dumm, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Wenn ich mich mit jemand anderem vergleiche, dann bin ich dumm. Und Gott sagt, sei klug. Sei klug, sei weise. Schau nicht auf die anderen. Vergleich dich nicht mit den anderen. Schau auf mich. Schau auf mich. Ich bin dein. Ah, im Englischen sagt man Role Model. Wie sagt man das? Ich bin dein. Dein Vorbild. Dankeschön. Ich bin dein Vorbild. Lies mein Wort. Betrachte es. Und wenn du etwas entdeckst, das dem widerspricht, wie ich bin, was meinem Charakter widerspricht, erbitte von mir und ich gebe dir. Jesus sagt, es ist, wenn die, welches von den Eltern würde denn nicht seinem Kind gute Gaben geben? Ja, welches von den Eltern würde einem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Ja, oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel seinen Kindern, die wir sind, gute Gaben geben? Den Heiligen Geist. Und der ist derjenige, der ein neues Herz bewirkt. Aber zurück zu unserer Frage. Siehst du dein Bedürfnis? Kannst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Heute Morgen ist dieser Gedanke mir durch den Kopf gegangen. Und ich habe festgestellt, dass Gott hat mich erinnert, dass wenn ich ein Problem mit jemand anders habe, dann liegt es gar nicht an der Person. Es liegt an mir. Es bedeutet, dass ich nicht genug Liebe, nicht genug göttliche Liebe in meinem Herzen habe. Weil Jesus war umgeben von Menschen, die nicht liebenswert waren. Man kann die römischen Soldaten, die ihn ans Kreuz genagelt haben, nicht als liebenswert anschauen. Aber er hat sie trotzdem geliebt. Warum? Weil seine Einstellung, seine Liebe nicht von den Menschen abhängig. Sie war nicht von den äußeren Umständen abhängig. Ah, die Leute sind so nett zu mir, klar mag ich die. Nein, ich liebe sie trotzdem, war seine Einstellung. Das war seine Gesinnung, das war der Puls seines Herzens. Ist das deiner? Ist das meiner? Siehst du dein Bedürfnis? Möchtest du, dass Gott dir ein neues Herz schenkt? Wir sehen, warum das steinerne Herz herausgenommen werden muss. Jeremia 17, Vers 1 sagt uns, die Sünde Judas ist aufgeschrieben mit eisernem Griffel und eingegraben mit diamantener Spitze auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner eurer Altäre. Das heißt, unsere Sünden, die sind hier so tief eingegraben. Gott sagt, ich will dich ganz reinwaschen. Ich werde da nicht versuchen, irgendwas aufzupolieren. Ich nehme es raus. Ich gebe dir ein neues Herz, das besser funktioniert. Die Frage ist, möchtest du das? Wir sehen in Römer Kapitel 8, die Verse 5 bis 9. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod und die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Das heißt, es sagt letztendlich, wir können die Gebote gar nicht halten. Wir können das Gebot, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben, wir können es gar nicht halten. Warum nicht? Hier ist die Erklärung in Vers 7. Denn sie kann es auch nicht. Es geht nicht. Ich kann meine Nächsten nicht lieben. Was ich benötige, ist der Heilige Geist in meinem Herzen. Und ich brauche ihn täglich, jeden Tag brauche ich eine Erneuerung mit dem Geist. Und dann wird nämlich das, was in Philipper Kapitel 2 und wir können vielleicht Vers 3 bis 5 lesen. Tut nichts aus Selbstsucht. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und wisst ihr, wenn ich eine Herzoperation gehabt habe und ich habe diese Narbe, die mich daran erinnert und ich sage, Herr, ich bin auch nur ein Sünder, dann kann ich mich nicht erheben über meinen Bruder und sagen, ja, ich bin besser als du. Aber es ist erst, wenn ich meine Fehler erkannt habe, mich nicht mehr vergleiche mit jemand anderem, sondern in Demut sage, Herr, ich bin genauso ein Sünder. Ich sündige vielleicht anders wie meine Geschwister, aber ich bin auch nur ein Sünder, ich brauche dich. Ich habe einen Spruch gehört, es hat geheißen, verurteile niemanden, weil er anders sündigt als du. Der eine trinkt Alkohol, der andere raucht, der andere ist stolz, einer ist, begeht Ehebruch. Es ist Sünde in Gottes Augen. Hier steht, Vers 4, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Vers 5, und hier ist die Verheißung, ich liebe diesen Vers. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Stell dir das mal vor, in den größten Schwierigkeiten, auf dem Höhepunkt, als Jesus sein Leben gegeben hat, hat er vollkommenen Frieden. Als er ans Kreuz geschlagen wurde, hat er sich nicht gewehrt. Er hatte vollkommenen Frieden. Wie sieht es mit dir aus? Möchtest du diese Gesinnung, diesen Frieden haben in allen Situationen deines Lebens? Ich möchte diese Gesinnung in meinem Leben haben. Gott will dir ein neues Herz geben. Und das Spannende ist, ich möchte am Schluss noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Schaut mal in Matthäus Kapitel 16, Verse 21 bis 23. Wir lesen nicht alles. Aber hier heißt es, als Jesus seinen Jüngern gesagt hat, dass er sein Leben geben muss, dann sagte Petrus zu ihm, Vers 22, dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst. Das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, also Jesus spricht hier, er sagt, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ein bisschen harte Worte, wenn ich das lese. Das bedeutet, wenn ich menschlich denke, wenn ich meinen Nächsten nur liebe, weil er freundlich zu mir ist, dann denke ich nicht göttlich, sondern ich denke, wie der Feind denkt. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Dass Jesus Petrus nicht aufgegeben hat. Wir lesen in Lukas 22, etwas später, 31 bis 32. Lass uns diese Verse lesen. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satanas hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für euch gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich eins bekehrst, so stärke deine Brüder. Ist es nicht faszinierend? Jesus sagt, du denkst nicht göttlich, du denkst menschlich. Aber ich gebe dich nicht auf. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du erkannt hast, dass deine Gedanken, dein Herz nicht göttlich, sondern menschlich ist, dann sagt, gib dir Jesus hier die Hoffnung. Er sagt, ich habe für dich gebeten. Hat nicht Jesus für uns gebeten? Johannes Kapitel 17 hat er auch für die gebeten, die durch die Apostel zum Glauben kommen sollten. Er hat auch für dich gebeten. Jesus hat für dich gebeten und dadurch besteht Hoffnung für dich und mich. Die Frage ist, ob wir unser Bedürfnis erkennen und ob wir dem Herrn unser Herz überlassen. Jesus, und seht ihr, hier sehen wir diesen Blick. Wir haben gesagt, Gott wohnt in der Ewigkeit, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er sieht in die Zukunft. Er sagt, Simon Petrus, eines Tages wirst du dich bekehren. Und er sieht auch in deine Zukunft. Und schaut mal, der Psalmist, zum Schluss noch ein paar Gedanken. Der Psalmist in Vers 51, Vers 10 sagt, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Die Frage ist, wie häufig brauchen wir eine Erneuerung? In 2. Korinther Kapitel 4, Verse 16 bis 18 steht, darum werden wir nicht müde, sondern unser äußerlicher Mensch verdirbt. Wir werden älter. Haare fallen aus, Falten kommen. Aber er schreibt weiter, so wird doch der innerliche wird von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Ist es nicht faszinierend? Paulus schreibt hier und er sagt, dass es möglich ist für einen Menschen, durch den Glauben auf das Unsichtbare zu sehen. Den Menschen, auch wenn er unfreundlich zu uns ist, trotzdem im Glauben zu sehen und sagen, lieber Gott, eines Tages wirst du etwas Großes in diesem Menschen tun und ich werde für ihn beten. Das ist die Gesinnung, die Gott uns geben möchte. Und dann fällt es uns einfacher, den Menschen zu lieben. Uns nicht mehr über ihn zu ärgern, wenn er etwas tut. Und ich möchte zum Abschluss noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Wir sehen die Geschichte, ihr kennt sicherlich die Geschichte mit David und Abschalom. Weiß jeder, wer Abschalom war? Sohn Davids. Er hat sich sehr schwach verhalten. Sehr schlecht. Wir lesen in 2. Samuel Kapitel 15, Verse 10 bis 12. Wir sehen, dass er hier eine Verschwörung gegen den Vater gemacht hat. Der Sohn verschwört sich gegen den Vater. In 2. Samuel Kapitel 15, Vers 30 sehen wir, dass David sogar weinte aufgrund dieser Taten. Er hat ihn zum Weinen gebracht. Ich weiß nicht, ob eines der Eltern hier schon mal wegen den Kindern geweint hat. In 2. Samuel Kapitel 16, Verse 21 bis 22 ging Abschalom zu den Nebenfrauen des Vaters ein. Das muss ich mir mal vorstellen. Ja? Das heißt, er hat dem Vater so vieles angetan. Aber am Ende ist Abschalom gestorben. Und wisst ihr, wie die Reaktion von David war? Schaut mal, was er hier sagt. Der König schrie mit lauter Stimme: Mein Sohn Abschalom. Abschalom, mein Sohn, mein Sohn. Es ist spannend, dass er hier nicht sagt: Abschalom, du Betrüger. Abschalom, du Lügner. Abschalom, du Ehebrecher. Seht ihr, David konnte die Tat des Menschen vom Menschen selbst trennen. Er weinte über die Sünden von Abschalom, aber er liebte immer noch seinen Sohn. Hast du diese Gesinnung? In Römer Kapitel 13, Vers 8 steht: Seid niemand etwas schuldig, als dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Hast du diese Liebe in deinem Herzen? Gott möchte dir einen neuen Blick geben. Er will dir ein Nachtsichtgerät geben, das durch die Dunkelheit, wie wir das beim Autofahren gesehen haben, hindurchschauen kann, durch die Dunkelheit der Sünde, durch die Dunkelheit der Selbstsucht, dass du den Menschen trotzdem lieben kannst. Und wäre das nicht ein viel schöneres Leben, wenn wir unsere Nächsten lieben, anstatt zu hassen und bitter zu sein? Die vorletzte Folie. Was seht ihr hier auf dieser? Was seht ihr hier auf diesem Bild? Einen blinden Mann. Wer von euch würde sich über diesen Blinden mit dem Blindenstock ärgern? Würde sich irgendjemand über diesen Menschen ärgern? Was empfindet ihr, wenn ihr diesen Menschen seht?
Mitleid.
Wie ist es mit unseren Geschwistern, die verblendet sind von Stolz, Hochmut, Selbstsucht, was auch immer es ist für eine Sünde? Sollten wir nicht Mitleid mit ihnen haben, anstatt uns über sie zu ärgern? Was denkt ihr? Seht ihr, natürlicherweise ist es nicht möglich für uns. Aber Gott hat uns verheißen, ein neues Herz zu schenken. Und ich persönlich kann sagen, ich brauche eine neue Gesinnung, ich brauche ein neues Herz. Wie sieht es mit dir aus? Brauchst du ein neues Herz? Wer von euch würde sagen: Herr, gib mir ein neues Herz. Gib mir dieses Nachtsichtgerät, dass ich durch die Dunkelheit schauen kann. Gibt es jemanden, der mit mir die Hand hebt und sagt: Ich brauche ein neues Herz? Amen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dein sind. Dass du uns geschaffen hast. Aber dass du uns auch erlöst und erkauft hast. Wir danken dir, Herr, dass wir dein sind, dass du der Töpfer bist und wir der Ton sind. Und lieber Vater, wir bekennen, dass wir ein neues Herz, eine neue Gesinnung brauchen. Wir bitten dich, Herr, um Vergebung, wo es an Liebe in unseren Herzen gemangelt hat, für unsere Geschwister, für die Menschen da draußen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns erfüllst, jeden Tag neu, mit dem Heiligen Geist, damit wir ein neues Herz haben, einen neuen Blick, einen Blick der Liebe, des Mitgefühls für unsere Nächsten. Wir loben und preisen dich, dass du der Schöpfer bist, noch heute, und dass du jedem Einzelnen, der es sich wünscht, ein neues Herz geben kannst und willst. Und wir loben und preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen.